Vielen Dank auch für die Einladung, dass ich heute hier in Stuttgart sein darf. Wenn wir darüber nachdenken, dass es richtig ist, Gott hat mich in sein Herz geschlossen. Und auf der anderen Seite ist es genauso richtig, dass es sich nicht immer so anfühlt. Das Generalthema für diesen Tag, Hoffnung den Gequälten, mit der Frage, ist Gott wirklich gut, ist vorhin schon genannt worden. Unsere Welt ist verrückt. Ich sage es euch ehrlich, ich gucke kaum noch Nachrichten. Wer braucht das noch? Was wartet auf uns? Was wartet auf Levin? Also nicht nur in der Schule. Und auf seine Freunde? Wird alles irgendwann wieder gut? Und wie sollte das gehen? Wie soll es jemals wahr werden, dass Gott das Böse besiegt und zwar nur mit Gutem das Böse überwindet? Wer wird letztlich siegen? Der Tod oder die Liebe? Bis zum heutigen Tag sieht es zuweilen eher nach dem Sieg der Hölle aus. Und das fordert meinen Glauben heraus. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, und dem Jammer kannst du nicht zusehen. Warum siehst du dann aber den Treulosen zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Fragt der Prophet Habakuk, Kapitel 1, Vers 13. Manchmal habe ich tatsächlich Zweifel, ob ich auf dieser Welt am richtigen Ort bin. Nein, ich bin durchaus nicht lebensmüde. Es gibt sehr schöne Stunden, milde Sommerabende am Meer, wirklich leckeres Essen und vor allen Dingen auch tolle Menschen. Aber dann kommt es wieder, das Grauen. Erlegte Tiere, erlegte Urwälder, erlegte Menschen. Und die Ohnmacht. Gott, wie hältst du das aus? Du könntest doch, oder? So klagt Habakuk. Kevin Carter, der Fotograf dieses Bildes, hat es nicht ausgehalten und seinem Leben ein Ende gesetzt. Wie sollen wir damit klarkommen? So schlimm wird es schon nicht. Da sollten wir uns keinen Sand in die Augen streuen. Ich bin eigentlich Optimist, aber das wird daran wenig ändern. Deshalb in einer Predigt, lasst uns auf unsere Hoffnung schauen. Die einzige. Die Geschichte dazu scheint zunächst überhaupt nicht geeignet dafür. Wir hören, ich lese es aus Richter Kapitel 19, die folgende Geschichte. Richter Kapitel 19. Ich lese nach Schlachter 2000. Zu jener Zeit, als es keinen König in Israel gab, geschah es auch, dass ein levitischer Mann, der sich am äußersten Rande des Berglandes Ephraim aufhielt, eine Nebenfrau aus Bethlehem, Juda, nahm. Diese Nebenfrau aber beging Hurerei gegen ihn und lief fort von zu ihres Vaters Haus nach Bethlehem und blieb dort volle 4 Monate lang. Da machte sich ihr Mann auf und ging ihr nach, um zu ihrem Herzen zu reden und sie wieder zurückzubringen. Und er hatte einen Knecht und ein paar Esel bei sich. Und sie führte ihn in das Haus ihres Vaters. Als sie ihn aber, der Vater der jungen Frau, sah, empfing er ihn mit Freuden. Und sein Schwiegervater, der Vater der jungen Frau, hielt ihn zurück. Und er blieb da 3 Tage bei ihm und sie aßen und tranken und übernachteten dort. Am 4. Tag standen sie früh auf und er erhob sich, um zu gehen. Da sprach der Vater der jungen Frau zu seinem Schwiegersohn: Stärke dein Herz mit einem Bissen Brot. Danach könnt ihr ziehen. Und sie setzten sich und aßen beide miteinander und tranken. Da sprach der Vater der jungen Frau zu dem Mann: Lass es dir doch gefallen und bleibe über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Doch der Mann stand auf und wollte gehen. Aber sein Schwiegervater nötigte ihn, so dass er noch einmal dort über Nacht blieb. Am Morgen des 5. Tages machte er sich auf und wollte weiterziehen. Da sprach der Vater der jungen Frau: Stärke doch dein Herz. Und sie verweilten, bis sich der Tag neigte, während sie beide miteinander aßen. Danach machte sich der Mann auf und wollte mit seiner Nebenfrau und mit seinem Knecht weiterziehen. Aber der Vater der jungen Frau sprach zu ihm: Sieh doch, der Tag nimmt ab und es will Abend werden. Bleib doch hier über Nacht. Siehe, der Tag neigt sich. Bleib hier über Nacht und lass dein Herz guter Dinge sein. Dann macht euch morgen früh auf den Weg, dass du nach Hause kommst. Aber der Mann wollte nicht mehr über Nacht bleiben, sondern machte sich auf und zog hin und kam bis vor Jebus, das ist Jerusalem, und seine beiden gesattelten Esel und seine Nebenfrau waren bei ihm. Als sie nun in die Nähe von Jebus kamen, war der Tag fast verstrichen. Und der Knecht sprach zu seinem Herrn: Komm doch und lass uns in diese Stadt der Jebusiter einkehren und darin übernachten. Aber sein Herr sprach zu ihm: Wir wollen nicht in eine Stadt der Fremden einkehren, die nicht zu den Kindern Israels gehört, sondern wollen nach Gibea hinübergehen. Und er sprach zu seinem Knecht: Komm, wir wollen in eine dieser Ortschaften einkehren und über Nacht bleiben, in Gibea oder in Rama. So zogen sie weiter und die Sonne ging unter, gerade bei Gibea, das zu Benjamin gehört. So kehrten sie denn dort ein, um in Gibea zu übernachten. Als sie aber hineinkamen, setzten sie sich auf den Platz der Stadt, aber da war niemand, der sie zum Übernachten in sein Haus aufgenommen hätte. Doch siehe, da kam ein alter Mann am Abend von seiner Arbeit vom Feld. Der war auch von dem Bergland Ephraim und ein Fremdling in Gibea, aber die Leute des Ortes waren Benjaminiter. Als er nun seine Augen erhob und den Wanderer auf dem Platz der Stadt sah, sprach er zu ihm: Wo gehst du hin und wo kommst du her? Er aber antwortete ihm: Wir reisen von Bethlehem, Juda, nach dem äußersten Rand des Berglands Ephraim, von wo ich her bin. Ich war nach Bethlehem, Juda gezogen und ziehe jetzt zum Haus des Herrn, und niemand will mich in sein Haus aufnehmen. Wir haben Stroh und Futter für unsere Esel und Brot und Wein für mich und deine Magd und für den Knecht, der mit dir ist, so dass es uns an nichts mangelt. Der alte Mann sprach: Friede sei mit dir. Alles, was dir mangelt, findest du bei mir. Bleib nur nicht über Nacht auf diesem Platz. Und er führte ihn in sein Haus und gab den Eseln Futter, und sie wuschen ihre Füße, aßen und tranken. Und als ihr Herz guter Dinge war, siehe, da umstellten Männer der Stadt, Söhne Belials, das Haus und schlugen an die Tür und sprachen zu dem alten Mann, dem Hausherrn: Bring den Mann heraus, der in dein Haus gekommen ist, damit wir uns über ihn hermachen. Aber der Mann, der Hausherr, ging zu ihnen hinaus und sprach zu ihnen: Nicht doch, meine Brüder, tut doch nicht so etwas Böses, nachdem dieser Mann in mein Haus gekommen ist. Begeht doch nicht eine solche Schandtat. Siehe, ich habe eine Tochter, die noch Jungfrau ist, Und dieser hat eine Nebenfrau, diese will ich euch herausbringen, die mögt ihr schwächen und mit ihnen tun, wie euch gefällt. Aber an diesen Mann begeht keine solche Schandtat. Aber die Leute wollten nicht auf ihn hören. Da ergriff der Mann seine Nebenfrau und brachte zu ihnen hinaus auf die Straße, und sie machten sich über sie her und misshandelten sie die ganze Nacht bis an den Morgen und ließen sie erst los, als die Morgenröte anbrach. Da kam die Frau am Morgen früh und fiel nieder vor der Tür am Haus des Mannes, wo ihr Herr war, und lag dort, bis es hell wurde. Als nun ihr Herr am Morgen aufstand und die Tür des Hauses öffnete und hinausging, und seines Weges zu ziehen, siehe, da lag seine Nebenfrau vor der Tür des Hauses mit den Händen auf der Schwelle. Er aber sprach zu ihr: Steh auf, wir wollen gehen. Aber da war keine Antwort. Da nahm er sie auf den Esel, machte sich auf und zog an seinen Ort. Der Erzähler stellt lakonisch fest, zu der Zeit gab es keinen König in Israel. Das ist die Klammer um die ganze Begebenheit bis ins 21. Kapitel und der Grund alles Schlimmen. Die Welt ist völlig orientierungslos. Was ist wirklich gut? Was rettet uns? Voll Sehnsucht sind wir Menschen nach dem Glück und gleichzeitig unfähig, es zu finden. Meine Frau erzählte mir neulich von einer Kollegin, die meinte, sie habe etwas Besseres als ihre Ehe und Familie gefunden, lässt sich scheiden, heiratet den Neuen. Nach kurzer Zeit will der nichts mehr von ihm wissen, lässt sich auch wieder scheiden. Ein einziges Chaos, Scherbenhaufen, Elend. Und die Putins und Orbans haben sich nicht an die Macht geputscht. Sie wurden gewählt und können sich nur halten, wenn genügend Menschen sie unterstützen. Warum das? Ist es vielleicht der Widerhall unseres eigenen Egoismus? Es ist immer das Gleiche. America first, Russland wieder groß gemacht. Oder Deutschland, Deutschland über alles. Das Ende kennen wir. Wir zuerst, dann geht's mir gut. Ja, mir geht's auch am liebsten gut. Die anderen zahlen zwar die Zeche meines Wohlstands, aber was geht mich fremdes Elend an? Und damit es so bleibt, bauen wir Mauern nach Mexiko, beauftragen Frontex und machen die EU-Außengrenzen dicht. Blöde Flüchtlinge sollen bleiben, wo sie sind. Finger weg, meins. Grenzenlose Gier. Ich bin neulich das erste Mal als Privatkläger aufgetreten gegen einen Handelsvertrag. Privatisierung von Wasser. Sind denn jetzt alle verrückt geworden? Vielleicht. Unterm Strich zähle ich. Das bin ich mir wert, die Freiheit nehme ich mir und Geiz ist immer noch geil. Warum wohl kommen Werbetexte auf solche Ideen? Das alles ist fast so unerträglich wie diese Geschichte aus Richter Kapitel 19. Und Gott hat es zugelassen, dass auch dieses dunkle Kapitel in der Bibel steht. Realität im Gottesvolk, Missbrauch in der Kirche. Wir begegnen dem Chaos des Teufels, des Diabolos, des Durcheinanderwerfers. Gleich zu Anfang gerät in dieser Geschichte etwas durcheinander. In den gängigen Übersetzungen steht oftmals, sie war über ihn erzürnt oder sie hurte hinter dem Rücken ihres Mannes. Mit anderen Worten, selber schuld. Vielleicht liegt es daran, dass Männer übersetzt haben. Ich weiß es nicht. Oder ist das andere einfach zu unglaublich? Denn es ist sehr wohl eine andere Übersetzung rechtens. Sie hurte für ihn. Der Levit verkauft seine Frau an andere. Das bringt Geld. Dann macht der Rest der Geschichte mit einmal auch bitteren Sinn. Und dennoch wäre Selbstschuld keine Ausrede für das, was passiert. Für Jesus war das nie ein Kriterium. Und wir sind alle selbst schuld. Der Levit tut mit seiner Frau wie üblich nehmen und benutzen. Der Gottesmann schickt seine Frau auf den Strich. Naja, ist ja nur die Nebenfrau. Werte und Normen waren vorgestern, dann kamen die 68er und sagten, das ist alles Schrott. Verwirkliche dich selbst, Tabus waren vorgestern. Du bist niemandem verantwortlich als dir selber. Mein Bauch gehört mir, ich bestimme auch über Leben und Tod. Reinhard May singt vom Narrenschiff. Volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff. Und niemand nimmt sich der Schwachen wirklich an. Die namenlose Frau ist verzweifelt. Der vorgebliche Gottesdiener hat das Paradies der Erde, der Ehe pervertiert in die Hölle des Verkauftseins. Wohin kann sie noch gehen? Sie flieht zu ihrem Vater. Der jedoch nimmt sie nicht wirklich in Schutz. Denn mit dem Eintreten für die Schwachen kann man nichts gewinnen. Ihr erinnert euch an die Diskussion, ob man ertrinkende Afrikaner immer retten sollte oder vielleicht mal so zur Abschreckung auch im Mittelmeer. Ich sage es euch ganz ehrlich, wenn man meine Enkelin mal so zur Abschreckung einfach mal ertrinken lassen sollte, damit die anderen was draus lernen, dann käme ich auch auf seltsame Ideen. Menschen, die jedes Gewissen beiseite schieben, treffen irrsinnige Entscheidungen. So auch in dieser Geschichte. Merkwürdigerweise wird der Levit vom Vater freundlich begrüßt. Haben Vater und Tochter nicht über die Situation gesprochen? Wahrscheinlich nicht. Denn im alten Orient galten derartige Dinge als hoch schambesetzt. Da spricht man einfach nicht drüber. Bis heute geht es Missbrauchsopfern so, dass sie nicht darüber sprechen wollen können, weil es einfach zu schlimm ist. Vielleicht hatte der Vater auch nur Angst, der Levit könnte vielleicht den Brautpreis zurückfordern. Also lieber schön freundlich sein. Der Vater nimmt es als günstige Gelegenheit, einen Trinkkumpan zu finden. Ich frage mich, hat Mel Gibson damals die Gewinne für seinen Kreuzigungsfilm eigentlich im Sinne Jesu verwendet oder hat er auch mit Jesu Leiden eher Geld verdient? Ich weiß es nicht. Wir sind verloren. Da kannst du als ATS-Jünger die Drei-Engels-Botschaft unter dem Kopfkissen haben und trotzdem schlafen. Oder als aufgeklärter Aber-Stammgast glauben, über aller Engstirnigkeit zu stehen und genau darin nicht merken, wie eng und arrogant über all der Toleranz Herz und Verstand werden können. Scheinbar ist bei dem Besuch alles gut. Sie lassen es sicher gut gehen. Und doch merkt jeder, hier stimmt was nicht. Über diesen Besuch liegt ein Fluch. Der Fluch der Gottesferne. wir halten uns wie die beiden über Wasser mit Essen und Trinken und Haus abbezahlen und Netflix und Fußball und Urlaub. Und es wird sein wie in den Tagen Noahs, sagt Jesus. Alle spielen normal. Schließlich reißt der Levit sich los, aber es ist zu spät. Es wird zu schnell Nacht. Das ist wie in einem Hitchcock-Film, der so unerträglich ist, weil man die Unausweichlichkeit der Katastrophe heraufziehen sieht und doch nichts machen kann. Aus Vorurteilen gegen Fremde heraus wählt die Gruppe über Nacht den falschen Ort. Nicht Jebus, sondern Gibea. Und da ging ihnen die Sonne unter. Es folgt der Anschlag auf die Reisenden. Und wie der Levit dabei gerettet wird, ist selbst wieder eine Schandtat auf demselben Niveau. Frauen opfern, um den Mann zu retten. Und jetzt? Kann man da noch was anderes als resignieren? Warum heißt dieses dicke Buch eigentlich Evangelium? Gute Nachricht. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Und er sagt, ihr sucht in der Schrift, weil ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Wie bitte sollte so eine Geschichte von Jesus zeugen? Es ist die Geschichte einer Beziehung. Ehe gestiftet im Paradies. Es gibt einen Sündenfall. Gier nach Geld, Genuss, Sex. Und alle sind Täter und Opfer und Verlierer zugleich. Strafzölle und Krieg und Familienstreit und Mobbing und was folgt, ist unausweichlich der brutale Abstieg. Wer hat unsere Sympathie in der Geschichte? Für mich einzig das Opfer. Diese eine, auf deren Seite heute wir hoffentlich noch beim Lesen stehen, trägt alle Hoffnung, selbst als sie stirbt. Und das lässt mich aufmerksam werden. Jesus? Vielleicht doch hier? Die Rettung kommt von außerhalb. Sie stammt aus Bethlehem in Juda. Zufall? Ihr Weg führte von Bethlehem nach Jerusalem, genauer gesagt kurz außerhalb von Jerusalem, dort, wo das spätere Golgatha lag. Und man will sie nicht. Er kam in sein Eigentum, aber man nahm ihn nicht auf. Der Einzige, der sie aufnimmt, ist auch ein Fremder. Ist es vielleicht der römische Hauptmann, dessen Knecht Jesus später heilen wird? Oder der unterm Kreuz? Ist es ein Samariter? Ist es einer der Zöllner? Alles Fremde, Außenseiter, die ihn aufnahmen. Fast nur bei ihnen findet Jesu Evangelium auch das Herz. Und was der Fremde anbietet, wer es nochmal lesen will in Vers 16, ist Fußwaschung, Brot und Wein. Christus. Der Auslöser ist der Zusammenbruch aller Frömmigkeit. Und da sind, wie leider so oft, Führende eher die Schlimmen. Die vermeintliche Sicherheit im Gottesvolk bricht zusammen unter der Attacke des Mobs. Bring ihn heraus. Oder bei Jesus hieß es dann, kreuzige ihn. Irgendetwas zwischen Vergnügen und Machtrausch. Pharisäer und Hoher Rat, Rom und Washington und Brüssel und Moskau, Gewalt und Spott, Beschimpfung und völlige Entgleisung. Und Vorsicht. Ich lese von Paulus, und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben in den verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit und Bosheit und verleumderisch, erfinderisch im Bösen, unvernünftig, treulos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Darum, o Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Aber Moment mal, sind wir nicht die Guten? Sind wir nicht die Übrigen? Verblendung war das Schlimmste, was dem Gottesvolk passieren konnte. Der Fremde versucht, die Menge zu beruhigen. Ist es Pilatus? Es ist ihm unerträglich und er bietet einen Austausch an. Barabbas? Aber dann ist es der Levit, der seine Frau ihren Peinigern übergibt. Und es geschah in der tiefsten Nacht. Bei allem war es Nacht. Es war Nacht, als Jesus verraten wurde. Es war Nacht, als er geschlagen und gefoltert und verhöhnt wurde. Und es wurde sogar am Tag Nacht, als er am Kreuz seine Verzweiflung in den Himmel schrie. Alles endet in einer tödlichen Misshandlung. Stumm wie ein Schaf, das zum Schlachthof gekarrt wird, tat sie den Mund nicht auf. Dabei hätte sie schreien mögen: Mein Beschützer, warum gibst du mich hier dahin? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nackt, mit den ausgestreckten Händen auf der Schwelle. Tot. Ich wusste unter euch nichts zu verkündigen als den gekreuzigten Christus. Richter 19 ist eine furchtbare Geschichte. Die Geschichte unserer Rettung. Jesu Zusage noch am Kreuz ist, wer sich an ihn hängt, der ist ab heute, ab sofort im Reich Gottes. Gott nimmt dieses blutige Geschehen und gibt sich selbst hinein. Selbst im Abgrund tief Bösen offenbart er sein Heil im Tod. Er opfert sich, um den elendig Verreckten dieser Welt schließlich doch Leben und Glück zu schenken. Christus füllt diese von Satan gerittene Geschichte mit sich selbst. Jesus sagt, ich bin auch diese Frau. Und das ist keine hohle Botschaft. Lukas 11, Vers 49, ich will Propheten und Apostel zu ihnen senden und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit sie gefordert werde von diesem Geschlecht, das Blut aller Propheten, das vergossen ist, seit der Welt grundgelegt ist, von Abels Blut an bis auf das Blut Zecharias, der umkam zwischen Altar und Tempel. Gott ist barmherzig, gütig und gerecht. Nicht jeder Hartherzige fällt sofort tot um. Aber es wird kein Tropfen unschuldiges Blut vergessen. Wegen solcher Geschichten glaube ich tatsächlich, dass Gott das Unmögliche gelingt. Mit Gutem Böses zu überwinden. Denn böser geht's nicht, als hier geschehen. Und mehr Gutes als sein Leben geben, geht auch nicht. Liebe überwindet den Tod. Erzähl mir deshalb niemand, es würde in unseren Gemeinden zu viel Liebe gepredigt. Vielleicht zu viel oberflächliche Belanglosigkeit. Das mag sein. Das kann ich nicht beurteilen. Aber Liebe, die sich selbst hingibt mit allem, das ist was ganz anderes. Diese namenlose Frau wird ewig leben. Mit all ihren Leidensgefährtinnen. Ihr hat Gott die Seligkeit bereitet, Glück und Geborgenheit, Freude und Lachen. All das, was ihr hier geraubt war. Woher ich das sagen darf? Es ist das Lamm selbst, das es sagt. Ich lese aus Offenbarung 6. Und als das Lamm das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit großer Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazu kämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten. Diese Frau wird auferstehen am jüngsten Tag und ungläubig staunen, dass Gott sie für würdig hielt, den Weg des Messias vorzuzeichnen. Durch Jesus und seine unüberwindbare Liebe steht diese Elende zum Schluss auf der hellen Seite. Das ist mein Glaube. Mehr habe ich nicht. Aber den lasse ich nicht. Natürlich ist meine Seele immer noch gequält mit dem Schrei, Gott möge eingegriffen haben damals in dieser Nacht auf dem freien Platz. Oder in dieser Nacht vor den Toren und in Jerusalem. Jedes Mal hoffe ich, vielleicht hat doch diesmal Pilatus den Schneid und zu sagen, der ist unschuldig, den lasse ich frei, Punkt. noch ändert sich nichts. Noch nicht. Aber ich höre ihn sagen, kommt her. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das Thema für den heutigen Tag heißt mit einem Wort zusammengefasst Theodizee, Gottes Rechtfertigung. Gott gewinnt mein Vertrauen nicht durch Erklärung seines Handelns. Er wird nicht gerechtfertigt durch eine Glaubenslehre. Er stillt mich mit dem Kreuz und mit der Auferstehung des Lebens. Nun bleibt der Schluss. Richter 19, Vers 30. Nun denkt darüber nach, beratet und sprecht. Die Namenlose hat sein Bild in sich getragen. Ich möchte in einer aus den Fugen geratenen Welt meine Hoffnung auf diesen Christus setzen, auf ihn allein. Und dazu macht sie mir vorsichtigen Mut. Diese Geschichte meiner Schwester aus Richter Kapitel 19. Gott selbst macht mir Mut durch seine Prophetin. Gott ist groß. Gott sei Dank. Amen.